Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auweidischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist Best auf Doppelpunkt, der zweite Hälfte 2021. Meine Gäste heute sind Bruno Huger, ist fast Stadtpräsident von Rapperswil geworden, ist Präsident der Lakers und vieles mehr. Thomas Matter, Banker und SVP-Nationalrat und der David Scherer, Kommunikationsspezialist und Gründungspartner von Rod Communication. Mein erster Gast, also der Hans Dampf in Allergasse, der Bruno Huger, hat in diesem Jahr unter anderem mit anderen ein Referendum gegen das Mediengesetz initiiert. Von ihm wollte ich unter anderem wissen, wie er dann ins Verlagswesen reingekommen ist.
Ich habe dann in einem Ingenieurbüro geschafft und das war so 74, 75 in dieser Erdölkrise. Und dann haben wir wenig Arbeit gehabt. Dann hat mein Chef gesagt, oh, weißt, wir sind nur 7 Leute und Bruno, du bist doch der Jüngste. Oder Herr Hux, würden Sie nicht so gut sein und vielleicht etwas anderes suchen. Und dann bin ich eigentlich zu einem Freund, wo ich einmal mit dem geasset habe. Er war ein paar Jahre älter gewesen, und dann hat er gesagt, komm doch zu mir, geh ins Rad verkaufen. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und dann, ein halbes Jahr später, bin ich dann schon Verlagsleiter gewesen, und so bin ich dann, also so mit 22 bin ich ins Verlagswesen reingekommen. Habe aber mein Ingenieurstudium fertig gemacht. Bei mir 24 habe ich dann auch eben den Ingenieurtitel erarbeitet gehabt. Bin dann da aber schon lange im Verlagswesen.
Okay, und dann hast du aber gerade dort Spuren hinterlassen, bist zu einer Auto-Illustrierung gegangen, und dann hast du dich gegründet sogar.
Hast also gut recherchiert.
Posten-Nachrichten, Obersee-Nachrichten. Und das war erst der Anfang. Du hast gemerkt, dass mal die Gratis-Anzeiger, die Wochen-Anzeiger oder zweimal pro Woche-Anzeiger, die haben dort wirtschaftliche Aussichten gehabt in dieser Konjunkturphase, oder?
Ja, also eben, zuerst ist dann in dem Angestelltenverhältnis ist eigentlich, habe ich dann die Autozeitschrift gemacht. Das war eigentlich nur eine Okkasionsliste. Dann habe ich gesagt, wir müssen doch sofort die Redaktion machen. Und wir haben dann die Auto illustriert in der Schweiz gemacht. Die gibt es, glaube ich, heute noch am Kiosk. Ist dann mal verkauft worden am Powerslide Verlag. Und dann habe ich irgendwie mit 25 Jahren gedacht, jetzt fange ich selber an. Und habe dann die Osternachrichten gegründet. Dort mal mit einem Partner zusammen, dem habe ich nachher die Aktien abgekauft. Und ich habe wirklich hier sehr früh, das war so in den 1980, hat man einfach festgestellt, dass es viel verknöcherte Tageszeitungen gab, wo ihre Kunden schlecht bedient haben, die da noch im Bleisatz gedruckt haben, die ganz miese Fotos publiziert haben. Der Fall war in Oster und ich bin dann auf Oster und habe dort in Oster die Osternachrichten gemacht mit sehr grossem Erfolg. Also ich war dann selber erstaunt, wie schnell dass man Geld verdient
hat. Einfach, indem man viel ins Rad hat und ein bisschen Text und das Ganze.
Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich habe in der ganzen Zeit, ich glaube, das darf ich für mich doch aussagen, ich habe immer sofort auf Redaktion gesetzt. Mhm. Also für mich ist immer selbstverständlich, ich habe einfach immer gesehen, gute Redaktion, kannst du nachher auch gut ins Rad verkaufen. Es gibt solche, die haben es umgekehrt probiert. Ich bin immer auf die Redaktion gesetzt.
Und du hast dann persönlich gegründet, was es ja heute auch noch gibt. Du hast einen Verlag gegründet, Denon Verlag hat der grossartigerweise geheißen, hat auch Corporate Publishing gemacht, also bezahlte Artikel, die so heute aussehen wie Journalismus und so. Und hast irgendwann ein Gespür gehabt, du grinsest, das ist ein bisschen zusammengefasst in meiner Art.
Ja, ist schon gut.
Und hast dann gemerkt, Das kommt dann nicht mehr so gut. Und hast gesagt, das tue ich jetzt verhökere. Und hast genau den richtigen Moment verwischt, 2007. Kurz vor der grossen Krise hast du das an Publikum für wie viele Millions verkauft?
Ich weiss nicht, vermutlich ist es gut, ist ja schon lange seither.
Aber ja, ja, die Zahl hast du immer noch im Kopf.
Es ist eine sehr schöne Zahl.
Genau, also es ist ein zweistelliger Millionenbetrag und Publigroup hat das innerhalb von No Time in Boden gewirtschaftet, oder? Das
ja, Ganze. Ungefähr, ja. So.
Du hast ja schon 1999 hast du die Obersee-Nachrichten verkauft, oder? Mhm. An einen Verleger aus Graubünden, über den wir nachher noch reden, der Herr Le Brumont. Du bist aber Chefredakteur geblieben. Also hast du als Angestellter weitergeschafft an einem Ort, wo du Besitzer warst. Das ist doch nicht appetitlich.
Mal, das war eine wunderbare Situation. Also,
du hast also Cash im Sack gehabt?
Jahr und habe weiterhin einen Lohn bekommen. Das war gleich wie vorher, aber das Risiko nicht mehr gehabt. Nein, es war wunderbar. Das war eine sehr gute Situation. Aber ich muss, auch da gibt es eine Geschichte dahinter. Ich habe eigentlich sehr früh einmal ein riesiges Angebot gehabt für die Austernachrichten, dort mal vom Tagesanzeiger. Und dann hat der Tagesanzeiger nachher, ich habe es dann nicht verkauft, und dann hat der Tagesanzeiger nachher den Zürich Oberländer und den Anzeiger von Uster und zusammengekauft, und ich bin auf einmal unter Druck gekommen. Und ich habe eine ähnliche Situation nachher erlebt am Obersee, weil ist der Tagesanzeiger so richtig, hat der Zürichsee-Zeitung übernommen, der Lübrimann hat so kleine Nachrichten übernommen und so. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kommen wir ins Sandwich. Und dann habe ich mit dem Lübrimann geredet und habe gesagt, du, ich wäre eigentlich bereit, und wir sind immer so irgendwie zusammengekommen. Und man muss auch nicht immer alles besitzen.
Reden wir über Bruno Hug. Er hat dann natürlich das Gefühl gehabt, verlegert zu sein von dort und da, das lange nicht. Bist du noch Präsident geworden vom lokalen Eishockey-Club Rapperswil-Jona? Während Jahren hast du das in die nationale Liga, wie es das mal geheißen hat, aufgebracht. Und bist natürlich da damit lokale Hero gewesen. Das ist logisch, das hast du dann dort offenbar wollen, die Art von Publicity. Weil was gibt es sonst in Rapperswil-Jona, außer ein Eishockey-Club?
Ja, noch ein Schloss und ja. Kinderzone und ein See und
ja, ist gut.
Seedamm.
Ja gut, den haben wir auch. Also einen See haben wir auch.
Nein, also ich bin übrigens nicht wegen dem Eishockey-Präsident.
Ist ja logisch, sagen alle, aber
ja,
trotzdem.
Ja, klar, aber trotzdem, ich habe eigentlich, wir haben, es ist so, ich hatte einen Chefredakteur gehabt bei der Obersee-Nachricht, und der hat auch den Eishockey-Club kritisiert. Das ist der Manager von dem Club zu mir und hat gesagt, du, wenn ihr da schon immer so eine grosse Klappe habt, dann könntest du ja eigentlich du das machen. Wir suchen den Präsidenten. Und dann habe ich mit ein paar Leuten geredet, und ich bin da das erste Mal, einmal in meinem Leben am Eishockey-Match gesehen.
Nein, und du bist gerade Präsident geworden.
Und dann haben sie mich gefragt.
Hast du gewusst, das hat, mit Eis hat das etwas zu tun?
Ja, genau, und ungefähr. Und einmal habe ich ein Match gesehen. Und danach habe ich gesagt, bin ich mit jenen Leuten geredet und habe gesehen, dass die absolut in der Klemme sind. Die haben irgendwie 400'000 Franken Schulden gehabt. Im Nachhinein war es dann 1 Million, gewesen, als ich dann alle Zahlen klar gesehen habe. Und ich habe dann gesagt, ich mache das für 2 Jahre. Und ich helfe jetzt, und jetzt stehe ich ein, und bin dann übrigens, es ist auch noch wunderbar, muss ich mich immer wieder daran erinnern, ich habe dann, bin dann da an die erste Sitzung, und dann hat es geheißen, ja, die Jugendabteilung, und da brauchen wir auch noch Geld. Und dann haben wir gesagt, was, Jugendabteilung? Und dann habe ich gesagt, ich bin nie in einem Sportclub gewesen als Bauernsohn, habe gar nicht gewusst, dass die Jugendabteilung, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt haben wir auch noch eine Jugendabteilung, und Schulden haben wir auch noch viel mehr. Und dann ist es aus den geplanten 2 Jahren, sind es dann 24 Jahre geworden.
Unglaublich, und hast eben noch so Erfolg gehabt. Und dann hast du den Clubnamen geändert, das hat nicht sehr viel Applaus gegeben. Die Lakers, wieso hat man das müssen machen?
Wir haben eigentlich einen Namen gesucht, wo halt die grosse Region zusammenfasst.
Also, aber hat euch das Geld gebracht, das Lakers?
Ich meinte eigentlich, ist es schon richtig gewesen. Was ich aber völlig unterschätzt habe, sind die Fans. Und das ist dann dort mal so aufgekommen.
Eben, ein Clubname ist ein Clubname.
Ja, genau. Ja, aber ich würde es heute nicht mehr machen.
Aber du hast noch so viele andere Sachen gemacht. Wir können gar nicht alles erwähnen. Du bist jetzt auch noch dort eingestiegen beim grössten Pizzakurier der Schweiz, Dieci, oder?
Da bin ich nicht eingestiegen, sondern habe ich zusammen gegründet, mit dem Rocco Delle Colli
zusammen. Genau, und dort hast du riesen viel Kohle gemacht, das muss man sagen. Oder? Wenn man jetzt anschaut, was aus dem geworden ist, ein klein angefangen in Rapperswil, und look what happened, oder?
Ja, wir sind zufrieden.
Zufrieden.
Das ist ein wunderbares Geschäft, und wir schauen dem auch gut.
Gut, isst du auch selber viel Pizza?
Selbstverständlich.
Bei mir ist der Bruno Hug, der in Politik jetzt auf eine ganz neue Form eingestiegen ist, nämlich als einer von den Kopf von einer Referendumskommission. In der Obersee-Nachricht hast du einen Lämpchen bekommen. Du hast nämlich eine Kampagne gemacht gegen KESB. Ganz eine heftige Kampagne zusammen mit deinem Chefredakteur Mario Aldrovandi. Das hat Lämpchen gegeben, das hat Prozesse gegeben. Das geht bis heute, bis auf den heutigen Tag. Du bist zuerst mal verurteilt worden, dann freigesprochen worden, jetzt bist du vom Bundesgericht. Aber vor allem bist du rausgefallen worden, mehr oder weniger fristlos, vom Lebrimon, wo du dein Obersee-Nachrichten-Titel oder den ganzen Verlag verkauft hast. Das war heftig, oder?
Ja, das hat auch zum Leben gehört. Ich schaue so Sachen immer als auch irgendwo, sind ja auch immer wieder eine Chance. Und so Veränderungen gehören auch dazu, und man kann nicht immer glauben.
Du sitzt also nicht schön, das hat dich doch getroffen, also richtig.
Nein. Ich habe es als einen normalen Prozess angeschaut. Ich habe natürlich gespürt, wie der Lebrimann, der Hans-Peter Lebrimann, mit dem ich ja ein wunderbares Verhältnis hatte, immer nervöser geworden ist, wo der Prozess losgegangen ist. Es ist nicht sein Stil. Er hat am Anfang hat man da immer wahnsinnig Freude gehabt, wenn ich da die Direktionssitzung habe, super, was, wie viele Leser das ihr habt und die Crisp und was ist denn da und wahnsinnig und super und könnte man da einfach mehr. Und nachher, wo es dann hart geworden ist, ist er wahnsinnig unter Druck gekommen. Und dann, wo wir...
Also unter Druck gekommen? Hat dich unter Druck gesehen? Er hat gesagt, nein. Die Busse von 160'000 musst du ganz zahlen und nicht
er. Ja, genau. Also, er ist dann ausgestiegen, also nach dem ersten Urteil, sehr politisches Urteil, habe ich den Eindruck gehabt, ist er dann einfach gekommen und hat gesagt, du, ich steige jetzt da aus, hat dem Gericht geschrieben, ich steige aus und ich bin dann allein da gestanden und hätte eigentlich das Geld wollen von mir.
Hast du ihm das schon gezahlt?
Nein, ich habe dann gesagt, nein, in dem Fall gehe ich weiter und bin dann vor das Kantonsgericht und da ist es aber wieder ein ähnliches Urteil rausgekommen, also, dann bin ich vor das Bundesgericht.
Und das hat dich wie viel gekostet jetzt? Nur schon Rechtskosten?
Ja, das ist schon mehrere 100'000 Franken.
Und hat sich das jetzt gelohnt?
Das ist übrigens eine Katastrophe. Das finde ich ein Wahnsinn, wie teuer das überhaupt gerichtlich ist da in diesem Land. Das finde ich wäre ein Thema, das man unbedingt müssen anschauen müsste, wo sich eigentlich nur viele Leute gar nicht mehr leisten können. Wenn ich nur schon denke, dass ich da für das Bundesgericht habe, die haben mir einfach mal eine Rechnung geschickt von 27'000 Franken, dass man überhaupt dort rauf kann und so. Das ist also teurer, als wenn man auf Straßburg raufgeht.
Aber jetzt dauert das schon so viele Jahre und eben auf der anderen Seite ist auch die Stadt Rapperswil, wo du mal eigentlich faktisch ein Stadtpräsident warst.
Ja, ist gut, dann hättest du es selber einstellen
können. Nein, genau. Logisch, dann hättest du sagen, ja, der Verleger Hug, ja, mit dem muss man ein bisschen verbarmen haben.
Ich habe das natürlich, finde das eigentlich völlig falsch, dass das passiert ist. Und ich kann auch da sagen, und ich habe das auch auf meiner Online-Portal im 24 auch schon manchmal geschrieben, ich habe der Stadt schon zweimal schriftlich angeboten, dass man den Gerichtsfall niederlegt und der Stadtrat hat das zweimal nicht wollen. Und wenn er verloren hat, ich würde meinen, die Stadt hat bis jetzt geschätzt, etwa 700'000 Franken ausgeben für den Gerichtsfall von der Öffentlichkeit. Ich finde das absolut unzulässig. Und ich meinte, das könnte ein böses Erwachen geben für den Stadtrat, wenn es dann wirklich einmal
nicht gewinnt. Gut, man muss sagen, eure Berichterstattung haben die Wörter gebraucht, die Raub und Erpressung. Und also
nein.
Das erste Urteil ist das sogar noch akzeptiert worden. Aber es ist mit harten Bandagen gekämpft worden, eben Aufmerksamkeit um jeden oder fast jeden Preis. Und da frage ich mich, oder ich frage dich jetzt, bist du jetzt nicht einfach politisch auch in eine gewisse Richtung gekommen? Gerade wenn ich jetzt gelesen habe, was zu Corona sagst in letzter Zeit, hast gesagt, ja, Masken, das sei also eher schädlich. Erstens werden die Masken schnell zu Bakterienarten und zweitens dürfte ein gesunder, mit guter Luft versorgter Körper immer noch die beste Abwehr gegen Virenangriffe sein. Das ist blühender Unsinn.
Mindestens eine andere Meinung als du.
Bei mir ist der Bruno Hugen, hat schon so vieles gemacht und jetzt macht er ein Referendum gegen ein geplantes neues Mediengesetz. Kannst du es vielleicht kurz mal zusammenfassen, um was es geht? Es geht, hat es mal, glaube ich, geheißen, um 178 Millionen, Subventionsmillionen an grosse Verleger vor allem. Oder geht es sogar noch mehr?
Ja, es geht grundsätzlich darum, dass es jetzt, im Moment, bis jetzt, durch den Staat Medien finanziert, durch die sogenannte indirekte Presseförderung. Das heisst, es zahlt im Prinzip der Post jedes Jahr etwa 53 Millionen, um das Zeitungen können zum günstigen verteilt werden.
Gut, also man zahlt es nicht in dem Sinne der Post, sondern faktisch der Verleger.
Genau. Und jetzt hat das Parlament beschlossen, auf Empfehlung vom Bundesrat, auf Empfehlung von der Frau Sommaruga, dass die 53 Millionen auf 178 Millionen steigen, und zwar die nächsten 7 Jahre. Und wie wir wissen, werden ja Subventionen in diesem Land nie abgeschafft. Also die Schweizer Verlage kommen dann zusätzlich noch 81 Millionen über vom Gebührensplitting. Sie kommen zusätzlich noch ein Mindestwert.
Also Gebührensplitting muss man sagen, nicht für Zeitungen, sondern für Radio und Fernsehen. Genau. Und die meisten grossen Verleger haben ja Radio und Fernsehen.
Gehören wieder
zum Teil regionale Monopol, genau. Wo sich da bildet.
Also, und dann kommt noch Mehrwertsteuer, wo sie auch einen Mindeststeuersatz haben. Also Medien wären in der Schweiz, ich sage jetzt mal rund, plus, minus, wenn das Gesetz würde angekommen, mit 400 Millionen Franken im Jahr unterstützt.
Wie kommst du jetzt auf 400 Millionen?
Ja, 178 und dann noch 130 Millionen Mindestmehrwertsteuersatz, wo sie einsparen.
2,5%.
Sind wir schon mal bei 300, ja. Bei 300 Millionen. Da kommt noch 81 Millionen dazu aus dem Gebührensplitting. Das macht dann rund 400 Millionen. Und das finde ich einfach nicht richtig. Und wenn es Schweizer Volk das richtig findet, dann müssen sie es wenigstens wissen.
Gut,
bis jetzt weiss man es eigentlich
und
nicht.
Und wer kommt das Geld über? Ich glaube, das ist ja deine Hauptkritik. Du kommst es nicht über. Oder Leute, die Online-Medien haben wie du, wie deine 24er-Gruppe, da überall in der Pampa draussen, ihr kommt nicht über. Wer kommt denn das Geld über?
Ja, eigentlich im Prinzip ganz direkt gesagt, kommen jetzt eigentlich Verleger über, oder? Und es sind nicht nur die Grossen, aber sind natürlich hauptsächlich, also leider gibt ja weder der Zeitungsverlegerverband noch der Bundesrat noch das BAKOM bekannt werden, eigentlich, wie das Geld ganz genau verteilt wird.
Du hast dich, glaube ich, erkundigt, oder?
Ich habe mich sehr erkundigt und habe 6 Monate lang gekämpft und habe die Zahlen nicht bekommen. Und niemand weiß, wer das Geld eigentlich bekommt.
Aber wie viele jetzt die Leute schon bekommen? Weißt du, zum Beispiel bei der Le Brumont, deine alte Spezi, die sich da in die Büsche geschlagen hat. Wie viel Geld kommt der über?
Er kommt jetzt, kommt jetzt zum Beispiel für seine Radio und für sein Lokalradio und für sein Lokalfernsehen total 8,1 Millionen Franken über jedes Jahr, einfach frei Messer zugestellt. Da gibt es aber auch noch einen Haufen andere. Also rein
er ist, glaube ich, schon Schweizer Meister.
Er ist ziemlich Schweizer Meister.
Tampons, Salons und Subventions. Danke vielmals. Was ist der letzte Musiktitel?
Halleluja vom Leonard Cohen.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it played. But you don't really care for music, do you?
Mein zweiter Gast in dieser Sendung ist der Unternehmerbanker und SVP-Nationaler Tommy Matter. Er hat seit längerem SVP-Wahlvideos produziert, die dann zur allgemeinen Belustigung beigetragen haben. Von ihm wollte ich unter anderem wissen, was er dann zu den Bonusdiskussionen der Bankers sagt.
Ich sehe das ganz sicher negativ, vor allem in der Top-Etage.
Also würdest du das offen sagen, Leute, die an der Spitze von einer Firma sind, die Milliardenverlust machen und gleich Boni beziehen, ist das okay?
Das ist für mich gar nicht okay. Das Problem liegt halt dort, dass die Aktionäre im Streubesitz sind und sich nicht können wehren können. Wenn du eine kleine Firma hast, wo es ein paar wenige Aktionäre gibt, gibt es auch nicht die Boni gesehen. Und ich nenne ja, ich habe ja das schon mal gesagt in der Arena-Sendung, ich nenne die eigentlich die Manager-Sozialismus, sie bedienen sich von einer Kasse, die gar nicht reingehört.
Gut, also du hast ja mal eine Bank gehabt, die heisst Swiss First Bank. Ich glaube, Donald Trump hat das dir abgeschaut, hat America First ausgemacht. Was ist aus dieser Bank geworden? Nicht mehr gehört.
Die hat 2005 fusioniert mit der Bank am Bellevue oder mit der Bellevue-Gruppe. Das ist ja dann auch zur grossen Geschichte geworden, weil bulgarische Aktionäre die Fusion bekämpft hat und uns eingedeckt hat mit Klagen, auch mir persönlich.
Und was ist am Schluss rausgekommen?
Gar nichts. Also, es sind alle Verfahren eingestellt worden. Es hat dort eine rechte Medienkampagne gegeben. Und die meisten beteiligten Medien haben sich auch meistens öffentlich entschuldigt. Und darum habe ich übrigens auch den ersten Song gewählt, «Stand auf» von Baschi Blick.
Und hast dort aber auch sehr viel dazu gemacht. Hast du, glaube ich, ein Buch finanziert, das das Ganze dargestellt hat?
Ach, nicht finanziert. Ich habe ein Buch geschrieben, ja, «Die verlorene Ehre einer Schweizer Bank». Und habe eigentlich den ganzen Fall aufgearbeitet. Und, aber wie gesagt, das ist jetzt die Trieb.
Gut, dann hast du eine neue Bank gegründet, die neue helvetische Bank. Da bist du noch ein bisschen helvetisch, noch ein bisschen schweizerischer geworden. Aber das ist dann, glaube ich, ein bisschen familiär begründet. Erzähl mal, aus welchem Milieu du kommst, dein Vater?
Nein, eigentlich familiär nicht. Also mein Vater hat bei der Rost geschafft, hat die Pensionskasse betreut, hat zwar auch eine Banklehre gemacht, wenn ich selber auch.
Also du hast eine Banklehre gemacht, du hast keine Matur gemacht?
Ich habe keine Matur gemacht. Ich habe den Highschool-Abschluss gemacht in den USA. Was faktisch, also heute gilt es als Matur, damals noch nicht. Und habe nachher eine Banklehre gemacht. Und
dein Vater ist dort ein ganz wichtiger Mann bei Roche, oder?
Ja, er ist sicher. Ich meine, die Pensionskasse bei Roche ist natürlich riesig mit so vielen Mitarbeitern.
X Milliarden.
X Milliarden. Und er hat das Vermögen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemanagt.
Genau, damit bist du eigentlich ein bisschen mit dem Silberlöffel im Maul aufgewachsen. Und dein Vater hat, glaube ich, dann
also, da muss ich widersprechen. Wir sind ganz normal aufgewachsen. Also, mein Vater hat eine Banklehre gemacht, er hat nachher bei der Hypothekarbank in Sissach geschafft. Das war eine Bank mit 3 Mitarbeitern. Wir sind jetzt eine typische mittelständische Familie und sind entsprechend auch so aufgewachsen. Wenn ich denke, wie heute die Leute leben, dann sind wir eigentlich eher bescheiden.
Gut, aufgehört. Aber dein Vater war ja dann relativ nahe bei Christoph Blocher, oder? Hat für ihn gearbeitet?
Ja, das war aber viel, viel später. Also, als mein Vater sich pensionieren lassen, hat Christoph Blocher angefragt, ob er bei der Ems-Chemie im Verwaltungsrat kommen will, was er dann auch noch für ein paar Jahre gemacht hat, nämlich bis 2003. Und dort ist ja der Christoph Blocher dann Bundesrat geworden.
Genau. Und damit hast du natürlich gute Connection gehabt für die SVP, wo du dann entschieden hast, Banker oder, oh, Entschuldigung, Chef, Besitzer von einer Bank, das ist nicht nur das, was dich glücklich macht, wo du in die Politik gehst. Du hast natürlich die SVP gewählt und bist gerade auf den 14. Listenplatz gekommen von 35 im grossen Kanton Zürich und hast dann eine persönliche Kampagne gemacht, richtig aufwendig und hast es dann sogar noch ein bisschen füreinander geschafft, 2000 selber gewählt worden bist nicht.
Also, das war natürlich gar nicht so gewesen. Ich war parteilos bis 2010. Selbstverständlich, wenn ich bei Abstimmungen und bei Wahlen, ist mir die SVP immer am nächsten gestanden. Aber der Ausschlag haben eigentlich Kollegen von mir gegeben, Unternehmer, die immer geflucht haben über die Politik. Und dann habe ich immer wieder gesagt, dann müssen wir halt selber in die Hose. Und alle haben gesagt, nein, für das habe ich keine Zeit. Und ich habe mich dann entschieden, jawohl, jetzt gehe ich selber in die Hose und habe im 11. als Quereinsteiger kandidiert.
Eben, aber das kann man ja normalerweise nicht machen, da muss man doch doch so tun machen. Aber du bist gerade auf der Nationalratsliste gekommen. Du und der Hans-Uli Lehmann, ein anderer SVP-Millionär, ja, genau. Die sind beide dann einfach früher gespielt worden.
Man hat immer gesagt, man will Unternehmen, man will Praktiker. Und wir waren zwei Unternehmer. Ich habe, glaube auf dem 25. und der Hans-Uri Lehmann damals um 26. haben wir gestartet. Als Quereinsteiger. Wir haben immer wieder Quereinsteiger. Also Roger Köppel war auch ein Quereinsteiger.
Der hat andere Möglichkeiten gehabt. Natürlich publizistischen Background gehabt. Du hast einen Blocher-Background gehabt.
Ja, also.
Er auch Blocher-Background.
Nach dem sogenannten Swiss First-Fall kannst du ja sagen, ich hätte auch einen publizistischen Background gehabt.
Ja, das ist dann schon ein bisschen vergessen gewesen. Aber du hast natürlich eben viel privates Geld reingerührt in die ganze Geschichte für deinen Wahlkampf. Bist dann nachgerückt, nachdem eben der Christoph Blocher nicht mehr im Nationalrat war und bist dann auch gewählt worden 2015. Wie viel Geld hast du eigentlich für deinen privaten Wahlkampf ausgegeben? Also Return on Investment.
Ich weiss nicht, wo du die Geschichte her hast. Also ich habe nie mehr ausgegeben für meinen Wahlkampf als andere. Nein. Ich würde behaupten, also ich habe im 2019 habe ich nicht einmal 100'000 Franken ausgegeben für einen Wahlkampf. Und ich meine, Kanton Zürich...
Machen das andere auch bei der SVP?
Ja, also ich weiss mindestens von einem, der etwa 300'000
ausgegeben hat. Nein, wer denn?
Du, Weißt du, wir haben das Bankgeheimnis.
Ist er dann gewählt worden? Das hat nicht mit Bankgeheimnis zu tun.
Nein, aber
das hat mit Transparenz.
Ich kann nur sagen, ich habe mein VE-Büsschen seit Anfang an, 2011. Ich habe das VE-Büsschen gekauft damals für 20.000 Franken. Heute habe ich gehört, dass es das Dreifache wert.
Also, ist eine gute Investition.
Super, und ich habe das VE-Büsschen gebraucht im 15. und ich habe es im 19. gebraucht und
mache es dann.
Und Kanton Zürich ist teuer, ist klar, ist der grösste Kanton in der Schweiz mit 1,5 Millionen Einwohnern, ist natürlich viel teurer, als wenn ich einen Wahlkampf machen im Kanton Zug.
Gut, also, aber dann hast du dich natürlich noch beliebt gemacht in dieser Partei, indem du die Wahlvideos finanziert hast und produziert hast, oder?
Ja, also beliebt gemacht.
Ja, logisch, sie haben das also mit Handkuss genommen. Einer, der so viel zahlt und dann da noch einen Film macht, wo sie selber können als Stars auftreten, der ist natürlich in der Partei natürlich beliebt. Du bist dann auch 2016 bereits schon Mitglied geworden von der Parteileitung. Kurz nachdem du im Parlament warst.
Also es ist eine ganz einfache und lustige Geschichte. Wir haben bei mir daheim grilliert. Da war der Christoph Blocher dabei, da war der Adrian Amstutz dabei, Toni Brunner und
so. Also alle wichtigen.
Und dann haben wir,
bei dir zuhause.
Und dann habe ich von Musik erzählt und dann habe ich gesagt, wenn ihr alle mitmacht, produziere ich ein Musikvideo.
Mhm.
Und dann haben alle gesagt, sie machen mit. Und es haben auch alle, die dort grilliert haben bei mir zuhause, haben mitgemacht. Und so ist das Welcome to SVP entstanden, wo du leider noch nie gespielt hast. Aber
will ich auch nicht. Mir ist der Tommy Matter, er ist SVP-Nationalrat und er war sogar mal im Gespräch als SVP-Präsident, als Nachfolger von Albert Rösti. Immer im inneren Führungskreis der SVP ist er sogar als Favorit gehandelt worden. Und dann ist der Uli Maurer gekommen und gesagt, Millionär sei für diesen Posten bei der SVP nicht geeignet. Das war auf dich gezielt, Tommy, oder?
Ja, da bin ich nicht sicher, ob er mich gemeint hat. Also, es gibt noch ein paar andere. Wenn es so weitergeht, ist es ja heute so, dass man sich als erfolgreicher Unternehmer, und damit wird man Gott sei Dank noch Millionär in der Schweiz, dass man sich ja gleich muss schämen muss, wenn ich immer das höre.
Aber das hat der Uli Maurer gesagt, das habe nicht ich gesagt. Das ist
ja,
aber
vielleicht hat er ja noch
aber du bist ja dort im Gespräch. Ist da damit
er hat gesagt, wir brauchen einen glatten Kaib. Dann habe ich gesagt, auch ein Bonki kann einen glatten Kaib sein.
Aha, okay. Und damit ist aber dann gleich nicht passiert, dann hat mich irgendwie ein unbekannter Tessiner.
Nein, also für mich ist natürlich klar gewesen, und das hat Uli Maurer gewusst, für mich ist das Präsidium nicht in Frage gekommen, wird nie in Frage kommen.
Nie?
Ich bin...
Ja, aber
als Präsident von der grössten Partei in der Schweiz ist das vollamtlich. Ich bin Unternehmer und Politik ist eine Nebenbeschäftigung.
Wie viel Prozent?
Ja, ich würde sagen, jetzt mittlerweile, weil ich eben in der Parteileitung bin, mit all diesen Sitzungen, Zeugen und Anlässen, ich würde sagen 50-50,
mhm.
Aber der Tag ist 150%.
Okay, also, da gibt es nur noch eins, wenn ein Parteipräsident kannst, wäre dann nur noch Bundesrat, oder?
Auch das ist für mich, als ich meine Frau gefragt habe, ob sie okay wäre, wenn ich als Nationalrat würde kandidieren, dann hat sie gesagt, jawohl, würde sie unterstützen mit einer Bedingung, ich muss ihr versprechen, dass ich nie ein Bundesrat werde.
Und haltest du dich auch
das versprechen? Ist das einfachste Versprechen. Wo ich ganz sicher kann, sehr einfach halten.
Gut, also die SVP ist in einer Krise. Man hat vor kurzer Zeit, also die SVP Zürich,
oder mal,
ja, hat man den Parteipräsidenten auf unelegante Art und Weise rausgeknallt. Jetzt in der letzten Woche auch noch der Sekretär, der Martin Sauter, ist rausgeknallt worden durch einen Hardliner aus dem Kanton Bern. Ersetzt worden, ein langjähriger Geschäftsführer von der AUNS, nämlich der Werner Gartenmann. Die Frage ist, dort, wo es der Präsident rausgespielt hat, ist der Christoph Blocher gewesen, der noch in den letzten Minuten eingegriffen hat. Ist er auch dazu mal wieder am Pedal gewesen?
Ich muss wieder sagen, die Geschichten, die du erzählst, sind ja unglaublich.
Wieso? Er ist dort mit dem Auto noch selber angefahren in die Veranstaltung. Magst du dich erinnern, wenn du da gewesen bist?
Ja, aber also, der Albert Rösti ist nicht rausgeknallt worden.
Nein, ich rede nicht vom Albert Rösti. Und vom SVP-Präsident vom Kanton Zürich.
Aha, okay. Also du redest vom Herrn Langhardt.
Genau, ein Bauer, also im Gegensatz jetzt eben Multimillionär von der Goldküste.
Ich meine, das ist, wir haben wirklich ein Problem gehabt. Wir haben, die Erfolge sind ausgeblieben. Wir haben jedes Mal, wenn wir etwas haben wollen machen, auch abstimmungstechnisch und so, sind wir immer zu spät gewesen. Und er war nicht gewillt, seinen Stil zu ändern. Und dann hat die Delegiertenversammlung ihn entsprechend
in der allerletzten Minute, obwohl
Nein, ich sehe schon mal, wie demokratisch wir sind. Was da bei uns in der Delegiertenversammlung, das ist eben nicht irgendwie Parteisoldaten wieder bei der SP
oder der Blocher ist auftreten, hat alles gekehrt und alle, die der Blocher noch kommt, der kommt
der
ja nicht mehr.
Tritt jemand noch mal auf?
Nein, es tritt jetzt nicht mehr so. Darum frage ich jetzt auch den General oder den Sekretär, den wir hatten, der SVP im Kanton Zürich, Martin Sud, hat unter anderem so eine Ausstellung gemacht, im Mittelalter Ausstellung in Winterthur und hat ein Covid-Zertifikat verlangt und ist dann beschimpft worden von SVP-Leuten, du bist ein Hitler, du bist etc. Ja. Und jetzt ist er rausgeknallt worden. Offenbar ist das in der SVP nicht möglich. Hat da der Blocher auch irgendwie seine Hand im Spiel gehabt?
Also Roger, ich meine, das Geschichtchen kenne ich nicht einmal mit diesem Zertifikat. Der Martin Sutter hat einen guten Job gemacht. Er hat aber auch bei uns halt ein paar Mal gesagt, er sei nicht happy. Es ist ihm auch, er ist ja auch mal krank gewesen und so weiter. Und wir haben dann die Lösung gefunden, die man gemeinsam getroffen hat. Also es war nicht irgendwie ein Entscheid gewesen, bum, bum und jetzt.
Doch, das ist kurzfristig rausgeknallt worden.
Man hat seit Monaten sind Gespräche gelaufen. Also ich sehe das überhaupt nicht als Problem. Es ist auch so kommuniziert worden. Und da gibt es eigentlich nicht viel mehr darüber zu sagen.
Aber ihr habt ja etwas ganz anderes vor, nämlich eure neue Kampagne, wo du eben Dossierverantwortlicher geworden bist. Der Marco Chiesa, euer Parteipräsident, hat das wie folgt angekündigt. Wir sagen diesen linksgrünen Wohlstandsverwahrlosten den Kampf an. Die Wohlstandsverwahrlosten sind hier in der Stadt Zürich. Und du hast gesagt, Zitat, wir zielen auf die Luxussozialisten in den Städten. Seid jetzt ein Banker von der Goldküste, der in Zürich seine Bank hat und sagt, ich werde das auch noch beweisen, dass die Stadt die Landbevölkerung ausnützt und ihnen das Geld aus dem Sack rauszieht.
Ja, nur, also ich lebe sehr privilegiert, das ist ja so. Nur ist es mein eigenes Geld, das ich ausgebe. Und die Sozialisten in der Stadt Zürich geben nicht ihr Geld aus. Wenn sie nämlich ihr Geld ausgeben müssten, dann wären sie plötzlich nicht mehr links. Sondern sie geben das Geld aus von den anderen. Und zwar auch von der Aglo und von der Landbevölkerung. Und das haben wir untersucht und die Zahlen, die wir werden Anfang September präsentieren.
Also sie machen zuerst Kampagne und bringen dann Zahlen?
Nein, wir haben am 1. August hat der Herr Chiesa, der ja scheinbar kein Journalist je gesehen hat, wie sie immer wieder sich abgeschrieben haben, hat vier Sätze zu dem Problem von der 10 grössten Städte, wovon 9 rot-grün dominiert sind, und zwar nicht nur im Parlament, sondern auch in der Regierung.
Demokratische Entscheidungen?
Ja, nach dem Majorzsystem. Interessanterweise ist die einzige Stadt, die noch bürgerlich ist, von der grössten Lugano, und die haben das Proporzsystem. Und wir haben einfach, wir sagen, wenn wir jetzt schauen, wie die Linke in der Stadt uns immer mehr vorschreiben wollen, wie wir das Leben haben auf dem Land, wie wir uns fortzubewegen haben auf dem Land, ob wir jetzt dürfen Wölfe haben auf dem Land oder nicht, oder und so weiter, dann muss ich einfach sagen, jetzt müssen wir uns das Ganze genau anschauen, und das haben wir gemacht.
Also, das war also der Tommy Matter gewesen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Letzter Titel noch, Tommy.
Der letzte Titel ist «Vom Blick». Musik in der Schweiz.
Hi, my name is George, mein iPod ist rot. Ich bin Mother's Pride und Grandmother's Funk. Was los? Fahr im Taxi von der Heide mit Peter Su und Mark und sing als Double von Money Matter, Captain of my Heart. Songs so flauschig wie Plüsch oder Herd und Gröber, und sie können. Tattoo.
mein Sonnenrohr, betracht's mit chli Abstand. Franzin Jordi Nipmesch ist eine geile Katzmann. Schweiz ohne Musik ist es leer, Sex und Küche, Gäste. Geht nicht. Die Winterfleisch in einer fecki Küche fressen Geschichten und Bilder. Berben und Silber, fragt Adrian, erholt er noch einen Stern von seinem Himmel.
Sie fragen dich, wie findest du den Baschi?
Ich sag, frag mich etwas Neues. Zum Beispiel, was ist die Wurzel von Wolf? Von lauter Schmetterbands komm ich noch geschwind ins Riss. Ich fahr durch den Gotthard, aber sollt nach Zürich West. Musik in der Schweiz, mach Musik aus der Schweiz. Alles, was ich brauch, ist eine Melodie und ein Beat. Mach Musik in der Schweiz.
Mein dritter Gast in dieser Sendung ist David Scherrer. Er hat die Covid-Kampagne vom Bund mit seiner Firma initiiert und geleitet. Meine erste Frage war, was ist denn seiner Meinung nach der typische Unterschied zwischen einem Basler und nur Zürcher?
Das weiss ich nicht, ob es den gibt. Ich stelle immer wieder fest, dass es so ein Ressentiments gibt, vor allem von Basler innen gegenüber Zürich. Ich empfinde die überhaupt nicht so. Mhm. Ich finde beide Städte lebenswert, so wie sie sind. Und ich bin überzeugt, der Wahlzürcher.
Okay, also ich würde es so definieren, in Basel kommt es darauf an, ob man Basler ist, in Zürich kommt es darauf an, dass man gut ist.
Ja, so würde ich das auch sehen.
Und damit hast du als Basler in Zürich mehr Chancen, mehr Süchse, als es in Zürich hat in Basel, oder?
Ja, und ich glaube, ich hätte eine Agentur nur in Zürich mitgegründet und nicht in Basel.
Warum? Früher hat es ja mal Tradition gegeben. Ja. GGK, die ganz grosse, legendäre Schweizer Werbeagentur, ist ja in Basel gegründet worden.
Absolut. Und später dann auch Weber Hodl Schmid im Übrigen. Das hat eine grosse Tradition. Aber das sind so ganz eigene Agenturen gewesen. Sie waren auch allein gewesen. Und ich würde mich nicht als so genial empfinden, dass ich da die Strahlkraft habe. Oder es kommt ja immer darauf an, die richtigen Leute anzuziehen. Und ich glaube, das ist in Zürich einfacher.
Aha, gut. Also, grösserer Pool, den du da zur Verfügung hast. Was ist eigentlich dein Berufswunsch gewesen? Du bist ja, glaube ich, mal in die Kunstgewerbeschule gegangen.
Ja, genau. Ich habe das erfolgreich abgebrochen, würde ich sagen.
Aha, erfolgreich abgebrochen.
Ja, ich bin immer gut genug gewesen, um die Aufnahmeprüfungen zu bestehen, aber so im Vergleich zu den anderen habe ich dann gefunden, limitiertes Talent. Aber ich glaube, das war also ein früher Wunsch gewesen. So die Welt von der Werbung hat mich immer fasziniert. Also die GGK Basel ist sicher mitschuldig daran, dass mich das Projekt. Mhm. Das war eine wahnsinnig aufregende Zeit gewesen. Die haben international stilprägende Sachen gemacht, die man auch wahrgenommen hat und mich hat das unglaublich fasziniert. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, zum Werbung oder Kommunikation machen, muss man Grafiker sein. Texter habe ich nicht gewusst, wie man das wird. Und so bin ich dann reingeschlittert.
Eben genau, weil man nicht gewusst hat, wie man das wird, ist es einfach geworden.
Genau.
Okay, aber ist der Berufswunsch von Anfang an gewesen, Werber zu sein?
Ja, relativ.
Oder hast du höhere Ambitionen? Gut, früher muss man sagen, Werber war noch ein wichtiger Beruf gewesen. Man hat grosse Namen gehabt. Strippmatter, Reini Weber hast du vorher erwähnt, Freddy Collio, Jost Wirth, Jean-Étienne Abbey, Rémi von Matt, Jean-René von Matt und so weiter und so fort. Heute ist das alles ein bisschen mehr down to earth. Und du bist einer der wenigen, wo man überhaupt annäherndsweise noch kennt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen fragmentiert, würde ich sagen. Also wahrscheinlich sind soziale Medien auch mit Schuld dran, oder dass sich das Ganze so ein bisschen aufgesplittert hat. Auch der Kommunikationsbegriff ist unglaublich breit geworden. Das ist sicher nicht mehr vergleichbar. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist eine aufregende Zeit, um diesen Beruf zu machen, weil es im Eilzugtempo kommen neue Phänomene, wo man sich darüber auseinandersetzen muss. Und das finde ich etwas sehr...
Und im Nachhinein hast du nie bedauert, dass du nicht mehr in die Schule gegangen bist?
Nein.
Nicht. Hast du das Gefühl, dort hast du nicht viel verpasst?
Nein, doch, doch, das glaube ich schon. Also ich hätte jetzt noch gerne studiert, muss ich sagen.
Aber warum hast du es nicht gemacht?
Ja, ich bin früher Vater geworden. Das ist sicher ein Grund.
Was ist denn da passiert?
Mit 23.
Nein.
Ich habe mich verliebt. Und,
das kann man ja machen, ohne dass man Vater wird.
Und dann haben wir eine Familie gegründet. Für mich hat das total gestimmt. Ich habe mir das auch zugetraut. So ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn.
Ja.
Und ich habe das lässig gefunden. Aber es hat auch bedeutet...
Jetzt hast du zwei erwachsene Kinder, obwohl du erst 46 wirst und wirst wahrscheinlich in der nächsten Zeit Großvater.
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe,
dass deine Kinder sich anders verhalten als du.
Ja, genau. Also, so Großvater wäre jetzt, müssen sie selber entscheiden, aber ich wäre froh, wenn nicht.
Wenn nicht, also das hast du nicht mitgeteilt. Gut, ich glaube, eine Figur hat in deinem Leben eine Rolle gespielt, nein, mehrere, aber eine ist, glaube ich, ein bisschen prägend gewesen, die in meinem Leben an einer gewissen Stelle eine gewisse Bedeutung bekommen hat, ist der Harald Schmidt, der grosse deutsche Comedian. Erzähl mal.
Ja, ich habe im Theater Basel geschafft, in der Pressestelle dort, in der Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben dort eine neue Saison gehabt mit verschiedenen Prospekten und Merchandise-Artikeln etc. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir da medial auf uns aufmerksam. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir schreiben dem Harald Schmidt einen Brief. Und haben dann mit einem schwulstigen Brief, ich glaube etwa 4 Seiten sind das gewesen, über den grünen Klee gelobt. Und,
das hat er geschaurig gegeben. Ich habe es sicher auch gelesen.
Ja, und wirklich wahnsinnig geschwollen haben wir geschrieben. Und wir haben dann aber noch die Idee gehabt, dass wir als PS noch anhängen, das Schreiben ist auf keinen Fall zur Veröffentlichung gedacht.
Ja.
Und was hat er gemacht? Er hat es dann ausbreitet und hat uns während etwa 5 Minuten verrissen, aber hat schön alle
in seiner Sendung.
In seiner Sendung.
Ja, das ist mir auch passiert. Als ich Chef wurde bin von Sat 1, 2 Abende hintereinander, hat er sich 7 Minuten lang über mich ausgelassen. Also für dich ist das ein riesen Erfolg, für mich ist es eher peinlich gewesen.
Ja, genau. Also wir haben es natürlich so ein bisschen gehofft, sage ich mal, dass es so wird kommen, dass er das ausbreitet.
Er hat einfach Sendung. Material gesucht, wo immer es hergekommen ist. Der hat auch 4 bis 5 Sendungen pro Woche gemacht. Der ist dankbar gewesen, dass er den Fraß angerührt hat.
Ja, wir haben natürlich auch gewusst, er hat eine Theateraffinität. Er ist, glaube ich, ausgebildeter Schauspieler, wenn ich richtig informiert bin.
Macht das auch heute noch. Geht bis zum Traumchef, also lässt nichts aus.
Genau, und das ist natürlich, wo wir dann das gesehen haben, über den Schirm flimmern, das hat uns das natürlich wahnsinnig gefreut. Und für mich ist es einfach so eine gute Lektion gewesen.
Nämlich?
Wie man kann Aufmerksamkeit
einfach erreichen. Provozieren auf eine überraschende Art und Weise und dann kommt man Aufmerksamkeit.
Ja, genau.
Ja. Musik hat ja bei dir am Anfang auch grosse Rolle gespielt. Hast gemerkt, hallo, da kann ich etwas machen. Slow Down, Take It Easy ist eigentlich fast die erste so grosse Kampagne von eurer neuen Agentur. Ja. Erzähl mal.
Das war, glaube ich, tatsächlich der Durchbruch gewesen. Das BFU und der Schweizerische Versicherungsverband haben eine Kampagne ausgeschrieben, wo es um anpassende Geschwindigkeit gegangen ist. Das ist doch offizielle Briefing-Titel gewesen, angepasste Geschwindigkeit, wo man hat versucht, so, das anpassende Fahren auf der Straße im Autoverkehr cool zu machen. Und dort haben wir die Idee gehabt, so eine Art Label für Entschleunigung zu machen, auch mit einem Song dazu, Slow Down, Take It Easy, komponiert vom Roman Kamenzind, wo wir dann auch in die Hitparade gebracht haben.
Und, ja, das ist Nummer 1 Hit geworden.
Ja, es war ein sensationeller Erfolg. Sie wird heute ab und zu noch angespielt,
ja, ja.
Also bei den Verkehrsmeldungen.
Ja, finde ich wirklich gut. Haben den Schutzengel noch erfunden.
Genau, der Frankie Slow Down.
Hat das so funktioniert, muss man noch sagen, wir haben eine Agentur dann gegründet, weil jeder junge Werber, der ein bisschen ambitiös ist, träumt davon, mal eine eigene Agentur zu haben. Im ersten Tag, wenn er reinläuft in seinen neuen Arbeitsplatz, denkt er, irgendwann bin ich da an einem anderen Ort der Boss, oder?
Genau so ist es. Ich habe meine Partner kennengelernt, bei Jung von Matt. Beide, also die mit mir die Agentur gegründet haben, wo wir eines Tages gefunden haben, hey, komm, das machen wir selber.
Ja.
Und mit einer Portion eben jugendlichem Leichtsinn haben wir dann uns in das Abenteuer gewagt.
Genau, aber es ist immer ein bisschen heikel, wenn man die eigenen Namen nimmt in einen Firmennamen, weil der O, den gibt es ja gar nicht mehr, oder?
Der Oliver Feller, ja. Hat sich entschieden vor etwa 4-5 Jahren, dass er sich weiterentwickelt. Er ist heute Art Director, selbstständig, sehr erfolgreich. Der Regula Büro ist immer noch bei uns in der Agentur, Gründungspartnerin.
Und
später ist der Pablo Körfer dazugekommen, aber der ist, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren dabei.
Also, gut, also reden wir über eine Covid-Kampagne. Wie haben die bekommen?
Das BAG hat im Februar 2020, letztes Jahr, sich vorbereitet auf eine mögliche Pandemie dort. Das Coronavirus war noch weit weg, gewesen, irgendwo in Wuhan.
Im Februar war es schon ein bisschen näher.
Gewesen. Ja, es war ein bisschen näher. Gewesen.
Schon mindestens in Kalifornien. Gewesen.
Das BAG hat dort ein Beschleunigungsverfahren gemacht, hat 4 Agenturen eingeladen, zu einem sogenannten Pitch, also Konkurrenzpräsentation.
So wie es üblich ist.
Genau, das ist üblich, dass etwa 4 Agenturen gegeneinander antreten.
Wie lange haben Sie Zeit gehabt, um das vorzubereiten?
Eine Woche.
Viel weniger als sonst.
Viel weniger als sonst. Normal ist etwa einen Monat, wo man sich etwas überlegen kann. Und das war wirklich eine Situation, die wir uns nicht haben vorstellen können, was da auf uns zukommt. Wir haben das bekommen, das Mandat. Und so die Piktogramme, die man dann überall gesehen hat, da hat das BAG schon gute Erfahrungen gehabt. Im 2009 mit Piktogramm, das haben sie uns noch mit auf den Weg gegeben, dass man den Weg prüfen soll. Und ja, 2 Tage nach der Präsentation haben wir schon Flyer verteilt entlang von der Südgrenze. Also es ist eine Kampagne in Echtzeit.
Am Anfang haben wir, glaube ich, mal einen Slogan gehabt, sei kein Arsch, oder?
Der ist nie an die Öffentlichkeit gekommen.
Ja, mal jetzt, mindestens jetzt.
Ja gut, mindestens jetzt, nein. Der hat den Kaiser, mach's einfach. Sei kein Arsch, haben wir vorgeschlagen, das war letzten Herbst gewesen. Aber das ist nie zur Realisation gekommen.
Aber wäre lieber gewesen, sei kein Arsch, als mach's einfach. Weil mach's einfach, das ist brav, bitter. Es ist ein bisschen so ältere Sprache, oder? Von, mit dem Zeigefinger, mach's jetzt einfach einmal, endlich.
Ja, das ist, glaube ich, die Situation gewesen, wo man sich letzten September vorbereitet hat, oder? Mit steigenden Fallzahlen, wo man einfach gesagt hat, jetzt müssen wir die Dringlichkeit von der Kampagne erhöhen. Und das ist wirklich die grosse Herausforderung. Ich glaube, die Kampagne ist nur erfolgreich, wenn man ab und zu einmal die Tonalität ändert, also dort ein bisschen variiert, weil, seien wir ehrlich, die ganzen Piktogramme, das ist ja so eine, das ist langsam eine Kakophonie, also so eine Tourpräsenz, wo man immer wieder muss dafür sorgen muss, dass man überhaupt noch wahrgenommen wird.
Wie oft bist denn du ausbremst worden mit deinen Ideen von den Leuten vom BAG, die da haben können entscheiden?
Ja, ich glaube, ich bin nie ausbremst worden, weil es ist eine komplett andere Zusammenarbeit, wie man sonst hat mit einem Kunden. Also wir verstehen uns so, wir sagen, wir sind ein Kampagnenteam. Also das ist nicht der Modus, wo wir als Agentur ein Briefing empfangen, dann überlegen wir uns etwas, sondern das sind dauernde Gespräche. Jeden Tag reden wir mit dem Kampagnenteam vom BAG, wie man jetzt etwas macht, und so versuchen wir eben mehr oder weniger in Echtzeit auch den richtigen Ton und die richtige Botschaft zu finden.
Aber man hat das Gefühl, die haben Angst. Du kannst jetzt natürlich nicht sehr kritisch über die reden, weil das sind deine Auftraggeber. Aber im Herbst 2020 sind sie dann gekommen mit dem Slogan: Treffen Sie so wenig Leute wie möglich. Das ist ein bisschen schwächlich, oder? Und auch nicht so originell formuliert. Und vom Text her eher ein bisschen hölzig.
Ja, wir versuchen dort natürlich auch immer so korrekt zu bleiben und die bestmögliche Information am Schluss zu vermitteln.
Das ist klar, aber es muss ja auch ein bisschen fegen, oder? Und das tut es nicht. Und jetzt die neueste Kampagne, nicht verpassen, impfen lassen. Reimt sich zwar, aber das ist also auch in Wind gerät, oder? Nicht verpassen, impfen lassen. Was soll das aussagen?
Ja, das sagt aus, dass jetzt einfach ein guter Moment ist, um sich impfen, wo wir versuchen, gerade jüngere Leute davon zu überzeugen, sie darauf aufmerksam machen, hey, die Tests kosten jetzt ab 1. Oktober, jetzt ist der günstige Moment, um sich impfen zu lassen.
Mhm. Aber bist du happy mit dem?
Ich bin happy mit dem.
Ja.
Aber es ist, eben, ich sage, es ist eine Kampagne in Echtzeit. Wir können nicht antizipieren, was in 5 Wochen ist. Also wir probieren immer im Moment so die richtige Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ja, was heute gilt, ist morgen je nachdem wieder anders. Und dann müssen wir wieder den Modus wechseln.
Du bist offenbar auch der Kopf hinter Operation Libero, oder?
Ich bin nicht der Kopf hinter Operation Libero.
Sondern?
Ich würde mal sagen,
Köpfli.
Ich bin mal Vorstandsmitglied gewesen, bin ich nicht mehr, seit etwa 2 Jahren. Und ich bin so etwas wie ein passives Aktivmitglied.
Gut, aber eben Vorstandsmitglied, dort hast du eine politische Aktion nach Kommunikationskriterien, wie du sie professionell kennst, mitgegründet, die unglaublich funktioniert hat, oder?
Also ich habe Operation Libero nicht mitgegründet. Ich habe von Operation Libero erfahren in der NZZ, wo die frisch gegründet worden ist. Das war nach der Masseneinwanderungsinitiative, wo ich gelesen habe, dass da junge Leute, vor allem Studentinnen und Studenten, die Organisation gründen. Und ich habe gefunden, das ist genau das, was sie jetzt braucht.
Dann bist du eingefahren.
Und nein, dann habe ich ganz zufällig Flavia Kleiner kennengelernt an einem Vortrag.
Sie ist ich Chef, also sie ist der Kopf gewesen, da, genau, der erste Kopf.
Genau, das war noch vor der Durchsetzungsinitiative. Haben wir uns kennengelernt an einem Vortrag in Luzern. Und so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und so bin ich dann...
Eben, aber was hast du denn dort genau? Hast du sie einfach beraten und ihr gesagt, wie man das machen muss, mit wenig Geld? Wie hast du es gesagt, Lawinen lostreten?
Genau. Oder wir haben uns immer überlegt, wie kann man, das war eine Zeit gewesen, oder, wo viele SVP-Initiativen zur Abstimmung gewesen sind, wie kann man da so ein bisschen Konter geben? Und dort haben wir uns natürlich überlegt, wie kann man das argumentativ so aufbauen, dass es eben zu einer medialen Lawine kommt, wo wir am Schluss auch können überzeugen können.
Genau. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Campari Soda von Taxi.
Und warum?
weil das ist auch eine wichtige Episode, das ist ein unglaublich wichtiger Song für mich. Wir haben damals bei Jung von Matt, wo ich noch jung geschafft habe, Twist betreut.
Jung von Matt ist eine Agentur in Zürich, ein Ableger von einer Agentur in Hamburg. Der jüngere Bruder Dominik hat die aufgebaut, sehr erfolgreich aufgebaut in Zürich, während Jean-Rémy eine grosse Agentur in Hamburg hat, eine von den vier in Deutschland. Dort hast du angefangen zu arbeiten, oder?
Dort habe ich angefangen zu arbeiten, im Agenturgeschäft. Und wir haben dort Swiss betreut gehabt, und es war so ein Klima gewesen, so mit einem allgemeinen Swiss-Mashing. Und wir haben die Idee gehabt, Campari Soda, 30-jähriger Song dort, in Werbespot zu nehmen. Und meine Aufgabe war, Dominique Grandjean zu überzeugen. Das ist der Autor vom Song, ist ein Psychiater in Zürich.
Sagen wir mal, das habe ich gewusst.
Und ich habe mich dann hier getroffen, gerade nebenan, wo wir jetzt sind, in einer Bar. Und haben das Konzept vorgestellt. Und ja, der Song ist nach 30 Jahren dann als Single veröffentlicht worden. Und wir haben dann nach allen Regeln von der Kunst vermarktet und ist Platz 3 geworden in der Hitparade.
Genau, und da bist du plötzlich in der Hitparade gewesen, also besser gesagt in Werbesong. Ohne das hast du etwas müssen dafür zahlen und hast damit das Konzept erlegt, das du später dann noch viel öfters angewendet hast. Das ist der erste Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt, zweite Hälfte 21». Der zweite Teil am nächsten Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Ich nehme noch ein Campari Soda. Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Ich seh das Fenster zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Das Mikrofon sagt der Copilot.
On your left, you can see Malaga through the dust.
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter uns liegt Nebelmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nimmer mehr. Unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nicht mehr.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.